Jubel bei den Deutschen, Tränen bei den Brasilianern. Im Jahr 2014 war ja die WM-Halbfinale und da hat ja Deutschland 1-7 gegen Brasilien gewonnen. Und es war unvergesslich, ich weiß noch, wie ich da vom Fernseher gesessen bin. Das war unglaublich schön zu sehen, wie da die gewonnen haben. Und für die Brasilianer war es so ein nationales Trauma. Also Jahre später noch, das ist, der Tag ist in die Geschichte eingegangen. Und es war wirklich hart für sie. Und danach, ich weiß noch, das Interview, da wurde Thomas Müller, das war so ein Fußballspieler, interviewt. Und der hat das Ganze auf den Punkt gebracht, warum sie gewonnen haben. Er hat gesagt, wir sind ein geiles Team. Und dann ein anderer Fußballspieler hat dann gesagt, wir waren wirklich eine Einheit und wir hoffen, dass wir mit diesem Teamgeist Weltmeister werden. Und die sind dann an dem Tag auch Weltmeister geworden. Und heute geht es um das Thema, gemeinsam sind wir stark, End- oder Brückengeneration. Ich bin ja gerade in der Predigtreihe von Elia und heute ist der letzte Punkt. Und dieses Thema liegt mir sehr auf dem Herzen. Denn Brückengeneration ist eine Generation, die von einer lernt und an der nächsten, für die nächsten Generation weitergibt. Und die grundlegende Aufgabe besteht darin, die Wahrheit zu erkennen, die man von der älteren Generation lernt und das dann der nächsten Generation weitervermittelt. Eine Endgeneration dagegen schafft es nicht, an der Vergangenheit anzuknüpfen und haben es auch versäumt, in die Zukunft, also in die nächste Generation weiterzugeben. Und vorweg, heute ist es kein, wo ich Vers für Vers weitergehe, die Predigt, sondern es ist mehr eine Themenpredigt. Aber Elia hat mich wirklich inspiriert und deswegen bin ich auch so auf dieses Thema gekommen. Elia war ein Prophet im Alten Testament und er hat Außerordentliches erlebt. Er war, also haben wir ja die letzten, da haben wir die letzten Male gehört, dass Elia Sprachrohr war von Gottes, der hat Tote auferweckt, der war am Berg Karmel, er hat Höhen und Tiefen gehabt und Elia war so ein richtiger Mann Gottes. Und Gott hat seinen Nachfolger bestimmt, beziehungsweise mit Elisa, also Elisa soll der Nachfolger werden. Und dann kam es zum Ende von seinem Leben von Elia, also Elia ganz viel reingegeben zu Elisa, hat ihn mitgenommen, er hat lernen dürfen und dann war es Zeit, dass Elia geht und ist dann mit dem Wagen in den Himmel aufgenommen worden, mit dem Feuerwagen und Elisa ist in die Fußstapfen von Elia getreten. Und da hat der Übergang super geklappt. Elia hat alles Elisa weitergegeben und Elisa war auch ein Mann Gottes und er hat dann doppelt so viel Wunder getan, doppelt so viel gewirkt als Elia. Und natürlich wollte Elisa auch sein Erbe sozusagen weitergeben an Gehasi. Aber Gehasi wurde dazu verleitet, dass er den Propheten betrügt und hat dann Geschenke von einem syrischen Hauptmann angenommen, die hat er nicht annehmen dürfen. Und als Folge war, dass Gehasi Aussatz bekommen hat. Und somit ist er nicht in die Fußstapfen von Elisa getreten. Und jetzt komme ich zu einer ganz interessanten Bibelstelle, wenn man da das Alte Testament liest, da stolpert man direkt darüber, weil es einfach eine außergewöhnliche Bibelstelle ist. Die einen sagen, boah, ist eine coole Bibelstelle, super toll. Und die anderen sagen, verstehe nicht. Genau, und die möchte ich mit euch jetzt vorlesen. 2. Könige 13, da steht: Als Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen Jahr und Jahr streifende Rotten von Moabiter ins Land und es begab sich, dass man einen Mann zu Grabe trug. Als man aber einige Moabiter sah, warf man den Mann eilig in Elisas Grab und als er die Knochen Elisas berührte, wurde er lebendig. Was passiert denn da? Also ich werde es jetzt theologisch nicht so bewerten, aber ich werde meine Beobachtungen euch weitergeben. Elisa hat ein dramatisches Ende eigentlich, weil er keinen Nachfolger hatte. Die Kraft Gottes war immer noch da von Elisa, und als dieser Mann reingeworfen ist, steht er auf und wird lebendig. Und ich glaube eben, dass Elisa konnte seine, also ich finde das ein schönes Bild, Elisa konnte sein Erbe, seine Salbung nicht weitergeben an die nächste Generation, weil kein Gehasi mehr da war, aber diese Kraft Gottes ist dann so stark da gewesen, dass als der Mann reingefallen ist, lebendig geworden. Kraft Gottes, Salbung Gottes ist dazu bestimmt, dass man sie weitergibt an die nächste Generation, dass man das, was man von Gott geschenkt bekommen hat, weitergibt an die nächste Generation und dass man sie nicht mit ins Grab nimmt. Also das muss freigesetzt werden. Und es gibt mehrere Beispiele von Endgenerationen, und ein weiteres Beispiel ist Mose und Josua. Mose, der hat das Volk Israel aus der Verbannung geführt und hat dann eben Josua benannt als seinen Nachfolger. Und bei Josua, ihm ist es nicht gelungen, sein geistliches Erbe, was er gehabt hat, weiterzugeben. In Richter 2, Vers 10 lesen wir: Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Die Generation war eine Endgeneration. Die Generation von Josua wird angeklagt, dass sie ihren Kindern Gottes großartigen Taten nicht mehr erzählt haben und es nicht weitergegeben haben. Die ganze Generation hat versagt. Und die Folgen von diesem Versagen können wir im Buch Richter nachlesen. Buch Richter kommt nach Mose, und es ist eigentlich ein recht deprimierendes Buch, weil da stehen immer Richter auf, darum heißt es, das waren die geistlichen Leiter, und dann folgen die wieder eine Zeit lang Gott nach, und dann stirbt er, und dann folgen sie wieder nicht nach. Aber man kann lesen, dass diese geistlichen Leiter wirklich auch zu kämpfen hatten und nicht so viel Ahnung gehabt haben. Zum Beispiel ein geistlicher Leiter, ein Richter, opferte seine Tochter, weil er keine Ahnung gehabt hatte, was Gottes Wille ist. Also es war eine schreckliche Zeit, die Gott nicht gefallen hat. Aber so soll es nicht sein. Das ist nicht der Plan Gottes, dass alles drunter und drüber geht. Eine Brückengeneration nimmt die Vergangenheit wahr, wertschätzt sie, lernt von ihr und entdeckt, was Gott alles in der Vergangenheit gewirkt hat, und gibt es dann weiter. Und eine Endgeneration reagiert, wie in Jeremia 6, Vers 16 beschrieben wird. Da steht: Und deshalb spricht der Herr auch: Bleibt stehen, schaut euch um, erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind, und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Auf dem sollt ihr gehen. Dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Doch ihr entgegnet: Nein, auf diesen Weg wollen wir nicht gehen. Stehen bleiben, umschauen, erkundigen und prüfen. Wir können mit Menschen reden und schlau machen, können uns anhand der Bibel prüfen, ob das ein guter Weg ist, was die Generation vor uns gegangen ist oder nicht, und ob das dieser Weg unserer Eltern, unserer Vorfahren, Gott gefallen hat oder nicht. Das ist unsere Aufgabe. Und Gott hat uns die Bibel geschenkt, er hat sich darin offenbart und zeigt, was er will. Und nur zu wissen, was gut und richtig ist, das reicht nicht. Gott fordert uns auf, seinen Willen zu tun und auf dem Weg des Herrn zu gehen. Also nicht nur wissen, sondern wir sollen auch darauf gehen. Und dann gibt es eine Verheißung, denn wer Gott nachfolgt, der wird innerlich ruhig werden. Und du wirst Ruhe finden im Herrn, bei Jesus, trotz dem Chaos außenrum, was bei dir passiert. Und das ist, was Jesus, was uns der lebendige Gott schenken will, seinen übernatürlichen Frieden. Die Gemeinschaft zu Gott war ja zerstört. Und das ist ja der Grund, warum die Menschen keinen inneren Frieden haben. Und nur Gott kann den wahren Frieden schenken. Und Jesus kam eben auf die Welt, um Gemeinschaft zu Gott wiederherzustellen. Und jetzt ist wieder der Weg frei zum Vater. Doch das Volk sagt, nein, auf diesem Weg wollen wir nicht gehen. Menschen haben eben den Willen, die dürfen sich entscheiden, wollen sie Gott nachfolgen, wollen sie nicht Gott nachfolgen. Und der Text beschreibt eben, das Volk Israel, wenn sie nicht nachfolgt, dass sie verloren sind. Aber ich weiß, Gott ringt um Menschen. Er will nicht, dass Leute verloren gehen. Und das, was ich so faszinierend finde und was ich auch im Alpha-Kurs, wenn ich mit den Leuten rede, immer wieder faszinierend finde, dieser, wenn ich sie vor die Wahl stelle und sage, ihr dürft euch entscheiden. Gott zwingt dich nicht. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Er wirbt für dich, er will, aber ihr seid, wir sind ja keine Marionetten, dass wir müssen. Und deswegen dürfen wir nachfolgen. Und in Johannes 3, Vers 16 steht eben, denn die Menschen hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist die Botschaft. Das ist die rettende Botschaft, von der wir von unseren Generationen gelernt haben und die wir auch wieder weitergeben sollen. Jesus bringt Frieden, den jeder Mensch braucht. Und ich glaube, ein großes Problem ist die Weitergabe dieser Botschaft in die nächste Generation. Wie kann ich praktisch mit Jesus Christus leben? Wie folge ich Jesus nach? Wie schaut es aus? Und ich möchte euch eine weitere Beobachtung mitgeben. Ich habe nämlich herausgefunden, oder wenn man so liest, Gott ist ein Gott der Generationen. Es ist so ein göttliches Prinzip. Er hat Generationen verwendet. In Apostelgeschichten 7:37 stellt sich auch Gott vor als Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Das zieht sich wie so eine rote Linie durch die ganze Bibel durch. Also Gott liebt es, Generationen zu verwenden. Gott liebt es, Familien zu verwenden. Gott hat sich das ausgedacht, Abraham, Isaak, Jakob. Er hat sich ausgedacht, es immer von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird. Und im Psalm 78,5 folgendes steht, das möchte ich gern vorlesen. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Daten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Denn er teilt Jakob seine Gebote mit, er gab Israel sein Gesetz und gebot unseren Vorfahren, ihre Kinder dieses Gesetz zu lehren, damit auch die nächste Generation sie kenne, die Kinder, die erst noch geboren werden, und es auch an ihre Kinder weitergebe. Sie alle sollen ihre Hoffnung von Neuem auf Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine Gebote gefolgen, damit sie nicht wie ihre Vorfahren werden, ungehorsam und untreu, die sich gegen Gott auflehnen und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken. Und da wieder dieses göttliche Prinzip. Gott ist ein Gott der Generationen, der Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Er hat sich entschieden, durch Generationen seinen Segen, sein Erbe weiterzugeben. Und die Zusammenarbeit der Generationen ist ein göttliches Prinzip. Eben Mose, Josua, Elia, Elisa. Und es ist wichtig, dass Gottes Kraft freigesetzt wird in die nächste Generation. Und es ist auch ein Punkt, warum ich Kirchenliebe, Gemeindenliebe, wo alle Generationen vorhanden sind. Von Neugeborene bis ganz Alte, weil wir gehören zusammen. Weil es ein göttliches Prinzip ist, dass Generationen zusammen sind. Und Gott will mit diesen Generationen arbeiten. Und deswegen müssen wir uns auch danach richten. Und wenn du das nicht machst, wenn wir das nicht machen, dann gehören wir zur Endgeneration. Und eine Endgeneration ist eine Generation wie Josua. Die hat wahnsinnig viel mit Gott erlebt, unglaubliche Dinge, hat sich bequem eingerichtet, aber war nicht fähig, das, was wir von Gott anvertraut bekommen haben, weiterzugeben. Und wenn wir uns gegen dieses göttliche Prinzip sperren, wird es nicht weitergeben. Dann kommt eben eine Generation, die nichts wissen will von Gott. Aber mein Herzensanliegen ist, mein Wunsch ist, dass wir Generationen sind, die Raum schaffen, wo sich der Heilige Geist wohlfühlt, wo Gottes Kraft freigesetzt wird, wo wir lernen, immer mehr das zu tun, was Jesus will. Und ich wünsche mir, so, dass man nicht immer wieder von vorne anfängt, weiß, dass man drauf aufbauen können. Früher war es so, wenn man einen Bauernhof geerbt bekommen hat, dann wurde erwartet von dem Erbe, dass er das Hab und Gut, das er bekommen hat, dass er das vermehrt. Er muss damit haushalten, er muss damit investieren und das vergrößern. Und mein großer Wunsch ist, dass unsere Kinder auf dem aufbauen, was wir erlebt haben. Dass sie uns überholen, dass sie uns weit überholen, wie Elisa Elia überholt hat, wünsche ich mir, dass unsere Kinder auf dem aufbauen, was wir erlebt haben mit Jesus und die viel mehr noch mit Gott erleben, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und ich bin auch dankbar für unsere Väter und Großväter, Großmütter und Mütter, was die schon freigekämpft haben, die uns am Boden vorbereitet haben. Wenn ich denke, das fasziniert mich schon. Ich habe es so einfach hier. Ich bin hierher gekommen, es gibt eine Gemeinde, der Boden ist gut, Infrastruktur ist da. Meine Elterngeneration, auch Willi und Hanna und die ganzen Älteren, die sind hierher gekommen, da war nichts da. Und die haben den Boden freigekämpft, die haben die ganzen Kämpfe gehabt, Sekte, Nicht-Sekte, hin und her. Und mittlerweile sind wir als Freikirche anerkannt. Und ich kann Religionsunterricht machen und habe Freiräume, wo ich nur staunen kann. Und da bin ich sehr dankbar von unserer Generation vor mir. Und ein anderes Beispiel, ich weiß von meiner Oma, da war Schlagzeugspiel noch vom Teufel. Also wenn man Schlagzeug gespielt hat, das war ganz böse. So, und wenn man unsere Instrumente anschaut, was da sich entwickelt hat, ich bin dankbar, dass ich daran ansetzen darf, dass ich weiß, Schlagzeug spielen ist nicht vom Teufel und solche Sachen. Also es ist, mit diesen Sachen muss ich mich hier nicht rumschlagen und dafür bin ich wirklich dankbar. Und die sind nur bar, also das kann man in allen Sachen machen, aber da ich profitiere so von der älteren Generation. Und ich war ja jahrelang auch Pastor in Deutschland, im Mülheimer Verband. Und da gibt es viele alte, pensionierte Pastoren. Und es war immer spannend, diese Geschichten zu lauschen, wie sie gekämpft haben. Wenn ich dann von dem Verband gehört habe, das waren so Verbände mit Frack und mit Hüten. Und wenn man die Fotos gesehen haben, die haben immer ganz ernst reingeschaut. Und die alten Pastoren waren damals die Jungen und die haben echt heiße Storys gebracht. Also wo sie dann Machtmissbrauch erlebt haben und Sachen, also wirklich ungut. Und die haben ganz viel Boden bereitet für uns, für meine Generation. Ich habe so leicht, ich habe von dieser Generation profitiert. Natürlich weiß ich, dass diese ältere Generation dann auch wieder schwer hat mit mir. So, ich war dort und war der zweite Pastor im ganzen Verband, der Elternzeit genommen hat. Elternzeit ist in Deutschland, man kriegt 2 oder 3 Monate frei als Papa und ich bin auf die Kanaren geflogen und mit meiner Familie und habe es mir gut gehen lassen. Da hat die alte Generation zum Knappern gegeben. So alles für den Herrn, alles geben. Wie kann man 2 Monate aus dem Dienst aussteigen? Total unverantwortlich. Und ich habe gemerkt, wie es in ihnen gearbeitet hat. Aber mir als Pastor ist es wichtig, nicht nur Dienst, sondern auch da zu sein für meine Familie, dass meine Familie nicht im Dienst drauf geht. Also es waren auch immer wieder so, wo die Kämpfe, wo ich gesehen habe, früher oft, also wenn man auch die Missionsgeschichten liest, die Bücher, wie die Familien oft zu kurz gekommen sind oder gelitten sind, das denke ich, das war nicht gut und das möchte ich anders machen, aber ich sehe ganz viele Sachen, wo ich profitieren will. Von daher, ich bin dankbar für die ältere Generation, für meine Väter und Vorväter und ich möchte aber auch auf dem aufbauen, was sie haben. Und ich möchte, dass meine Kinder noch viel mehr aufbauen von dem, was wir ihnen weitergeben. Und wie soll so eine Brückengeneration praktisch aussehen? Dann dürfen die Jungen nicht sagen, also mit den Alten, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Die haben ja keine Ahnung von meinem krassen Leben. Die sind ja in einer komplett anderen Welt. Die schauen nur noch Nachrichtensendungen an und Tierdokus. Und haben noch nie was von Netflix gehört. Also absolut langweilig. Ich hänge mit meinen Freunden ab und zähle auf sie. Und was die Alten sagen, ist mir egal. Das ist falsch. Und die Alten dürfen auch nicht sagen, mit den Jüngeren will ich nichts zu tun haben. Die sind so verweichlicht, die bekommen nichts auf die Reihe. Die brauchen andauernd Urlaub und freie Tage. Und man darf auch nicht die junge Generation abschieben, sagen, die werden das schon machen, die Eltern kümmern sich drum und da gibt es ja eine Kinderfreizeit und Kindergottesdienst und damit hat sich's erledigt. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es braucht eine ganze Generation, um unsere Kinder zu erziehen. Ob man eigene Kinder hat oder nicht, ist vollkommen wurscht. Es braucht die ganze Gemeinde, um die Kinder zu erziehen. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, wie es ganz praktisch aussieht, so eine Brückengeneration, wie Generationen aneinander finden. So eine Übersicht gemacht. Und ich möchte mit der Generation 1 anfangen, die Elterngeneration. Dann gibt es die jugendliche Generation, junge Erwachsene und Kinder. Und ich lasse es euch völlig frei, wo ihr euch einordnet. Ihr seid alt genug. Zur Generation, die Elterngeneration, ist das erste Mal für die Jüngeren zu beten. Die Jungen brauchen eure Gebete. Und dann, was auch wichtig ist, zu glauben. Die Jungen möchten sehen, wie die Alten im Glauben vorausgehen. Wie sie unerschütterlich an Jesus festhalten, an Gott, und sehen, wie du nach dem lebst, was in der Bibel steht, wie sie sehen, dass das, was in der Bibel steht, lebendig wird. Mit all den Höhen und Tiefen, was es gibt. Und sie dürfen auch sehen, wie du Schwächen hast. Um das geht es gar nicht. Die wollen sehen, wie du glaubst an Jesus und an Gott. Dann, ich springe ein bisschen, Finanzen. Es ist so, die ältere Generation ist mit Finanzen gesegnet. Es gibt selten jugendliche Kinder, die wirklich Geld haben. Also es gibt ja auch. Ich bin dankbar für meine Eltern, die mich auf Freizeiten geschickt haben, die mich auf Kinderlager geschickt haben, die da Finanzen freigesagt haben und sagen, das ist wichtig, dass der kleine Bub auf eine Freizeit geht, da kriegt er eine Woche lang Input, das ist super. Und ich bin sehr dankbar. Und auch Forevermore, All In, ist eine Jugendsache. Liebe Eltern, sprecht eure Jugendlichen an, schickt sie dorthin. Es ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache. Aber auch jetzt mit unseren Räumlichkeiten. Wir wollen ja ins neue Stadthaus ziehen. Wir sind herausgefordert. Wir sind wirklich als Gemeinde herausgefordert, freigebig zu sein. Aber es ist nicht nur, dass wir das für uns machen, sondern wir investieren in die nächste Generation, dass die Raum haben, dass die Platz haben, Gemeinde zu erleben, dass sie sehen, wie Gemeinde wächst, dass sie sehen, wie Gott wirkt und dass jeder Einzelne gefordert. Ich bin dankbar für diese Generation auch, die freigebig ist und die so viel Geld auch ins Reich Gottes investiert. Danke so schön. Dann das nächste ist noch das Haus öffnen für Jüngere. Ladet Studenten, junge Leute zu euch nach Hause ein. Selten werden junge Leute sagen, darf ich mal bei euch vorbeikommen? Ganz einfach, weil sie sich nicht trauen. Aber es ist wichtig, dass die Jungen mit euch Alten Gemeinschaft haben. Die finden es cool. Also ich war ja ein Jugendpastor, die finden es cool. Oh, da habe ich mit dem und dem geredet. Oh, das war voll krass, was der erlebt hat und sowas. Das beschäftigt sie, was die Alten den Jungen erzählen. Also, liebe ältere Generation, ihr seid der Hammer. Ihr seid toll und haltet es nicht zurück, sondern ihr seid ein Segen für Dienst, Jugendliche und junge Erwachsene. Jetzt komme ich zu der zweiten Generation, junge Erwachsene, Jugendliche. Eine wichtige Sache, denke ich, ist Ehren. Das heißt, den Älteren Respekt entgegentreten. Das heißt nicht, ihr müsst immer gleicher Meinung sein wie die Älteren. Um das geht es gar nicht. Aber es geht um den Respekt. Was für eine Wortwahl verwende ich? Wie rede ich über Lehrer, Professoren? Wie rede ich über meine Eltern? Oder wie rede ich über meine Eltern? Was für einen Ton und Wortwahl habe ich? Es ist wichtig, die ältere Generation mit Ehre zu beachten. Und lernt von ihnen. Seid nicht zu stolz zu sagen, hey, das weiß ich schon alles. Das kann ich schon. Meine Kinder sagen immer so, der Einjährige, kann ich schon. So, schaut darauf, was sie machen. Sucht die Leute, sucht euch Vorbilder und löchert sie aus. Ich weiß noch, ich bin mal da gesessen mit ein paar Freunden und da kam so ein junges Mädel, die hat so einen Zettel in der Hand gehabt, eine Reihe von Fragen gehabt, hat sich hingesetzt und gesagt, so, und ich will jetzt von euch Antworten haben. Und dann hat sie eine Frage nach der anderen gestellt und wir haben dann, drei Pastoren, haben dann so gut wie möglich versucht, ihr zu antworten. Aber es hat mich fasziniert, diesen Hunger, und es hat mich fasziniert, dass sie sich auf die Suche gemacht hat nach Antworten. Ermutigung. Wisst ihr, auch gerade die Jüngeren, die Älteren brauchen auch Ermutigung. Die sind auch ganz oft unsicher, wissen genau, wie sie ankommen. Wenn dann Jugendliche kommen, sind sie sowieso nervös, weil die immer so cool sind, die Alten sind dann immer so cool und so. Also die brauchen eure Ermutigung. Und sie brauchen auch euer Gebet, weil wer sonst betet für diese Generation? Sie brauchen euer Gebet. Und verbringt Zeit mit den Älteren, denn wenn du dein Leben so gestaltest, dass kein Erwachsener Platz hat in deinem Leben, dann läuft was falsch. Denn mit dem du Zeit verbringst, dem wirst du ähnlich. Und es ist wichtig, dass du weiterkommst. Weil wenn du immer nur mit den Gleichaltrigen Zeit verbringst, ist zwar nett und toll, aber du kommst nicht weiter. Du brauchst Leute, die dich herausfordern, wo du weiterkommst und nicht stehen bleibst. Und dann auch noch, sei dir bewusst, du darfst Kind sein. Empfange geistliche Sohn- und Tochterschaft. Das bedeutet, du darfst von der älteren Generation profitieren. Du darfst von der älteren profitieren. Und die Jugendlichen, die sind sehr herausgefordert, junge Erwachsene, haben nämlich zwei Verantwortungen. Also auch die Älteren zu den Kindern, aber auch die nochmal besonders. Die Kinder, die junge Generation zu den Jugendlichen, die Jugendlichen zu den Kindern. Denn wenn ich mit Kindern spiele, Arbeit, Freizeit mache, ich bin immer der alte Knacker. Schon graue Haare, drei Kinder, völlig out of space von ihrer Realität. So, sind jetzt Jugendliche, junge Erwachsene da? Das sind die wahren Helden von den Kindern. Boah, ist die cool. Boah, und die erzählen dann ganze Zeit vor dem 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen, weil die sind die ganz großen Vorbilder. Und deswegen, junge Generation, ihr seid so wichtig für die Kinder und sie brauchen euch. Sie brauchen euer Gebet, euer Glauben, eure Ermutigung, Begleitung, Vorbild sein und Zeit nehmen. Wir lieben es Kinder, wenn Jugendliche mit Kindern Zeit verbringen. Das ist unglaublich genial. Also da ist auch eine große Verantwortung da. Und wir müssen uns der Herausforderung stellen, gemeinsam als Generation oder als Generationen miteinander zu arbeiten, miteinander zu leben, dass wir sie verbinden, dass wir die Sachen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, was Gott uns geschenkt hat, immer wieder weitergeben. Weil Gott ist ein Gott der Generationen, Gemeinde ist eine Gemeinde der Generationen und wir brauchen uns gegenseitig. Und das möchte ich euch einfach weitergeben. Elia hat es weitergegeben und gemeinsam sind wir stark. Die Generationen gemeinsam sind stark. Und ich würde jetzt gern noch, dass wir beten. Samira, komm du bitte raus. Und Urs, komm du bitte raus. Wo ist denn das Funkmikro? Da. Einfach, komm einfach rauf. Magst du einfach ganz kurz für die ältere Generation beten? Dann wird Urs für die jüngere Generation beten. Und ich bete dann auch noch, weil ich irgendwo dazwischen bin.
Ja, ich möchte für die ältere Generation beten, dass du der Mittelpunkt in ihrem Leben bist und dass du ihre Probleme ihnen abnimmst, aber müssen sie dir auch geben. Und dass sie das dann ins Gut weitergeben können und mir dann was draus machen.
Amen. Danke.
Ja, und ich bitte dich, Vater, dass du uns Alten hilfst, die Jungen nicht einfach außen vor zu lassen, Herr, sie ihrem Schicksal zu überlassen, Herr, weil wir sie eh nicht mehr verstehen, Herr. Hilf, dass wir uns bemühen, sie zu verstehen. In dieser heutigen Welt, in dieser heutigen Zeit, mit ihren Herausforderungen, die, meine ich, noch größer sind, als wie wir sie hatten. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen neu zu ihnen ziehst, Herr. Und dass wir auch teilweise werden wie sie, Herr, in unserer Haltung, Herr. Wir sollen werden wie die Kinder, sagst du, Herr. Hilf, dass wir lernen, Vertrauen, Zuversicht zu haben wie sie. Und ich bitte dich einfach, Jesus Christus, dass du uns wieder mehr zusammenfügst, Herr. Auch hier in der westlichen Welt vor allem, zusammenfügst als Generationen. Segne unsere Kinder, Herr. Segne sie, zieh sie zu dir und hilf, dass wir ihnen ein Vorbild sind. Wir preisen dich und rühmen dich, dass wir so viele sein dürfen, auch hier in dieser Gemeinde, so viele Kinder sind und auch Ältere da sind. Segne sie ganz mächtig, Jesus. Ich danke dir dafür.
Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du die Generationen liebst. Ich danke dir dafür, dass hier alle Generationen auch vertreten sind. Ich möchte dich da einfach ehren und rühmen. Und ich bitte dich darum, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir Brücken bauen können zu deiner Ehre und dass wir ein Segen sein können für Imst und fürs Oberland, weil wir die Sachen weitergeben und dass die nächste Generation immer aufbauen kann, Herr. Wir wollen nicht bei Null anfangen, sondern wir wollen lernen und weitergeben, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du uns ein gutes Miteinander schenkst und dass wir uns ja voneinander lernen können und zusammen dein Reich bauen können. Danke, Jesus, dass du alle Generationen hier liebst. Amen. Amen.